Ja, viele Gesichter, die wir länger nicht mehr gesehen haben. Wir freuen uns. Manchen Gesicht, das wir noch gar nicht gesehen haben, freuen uns auch. Schön, dass du gekommen bist. Ihr habt alle miteinander, ob ihr das gemerkt habt oder nicht, gesagt, dass ihr all eure Stolz hinlegen wollen. Lay down all my pride for the sake of you, my King. Ich lege mein Stolz hin. Aus Liebe zu dir, mein König. Ich wusste gar nicht, dass du Stolz hast. Wir Christen sind doch alle demütig. Mit Stolz haben wir überhaupt kein Problem, oder? Wir sind wie Johannes und Paulus. Ich lebe doch nicht ich, sondern Christus in mir. Wir sind tot. Ich nehme ab, sodass Christus in mir Gestalt gewinnen kann. Das ist eigentlich unser Thema heute und wir werden es sehen in dem Leben, das Leben von Saul. Und zwar nicht Saul von Tarsus, sondern Saul der König im Alten Testament. In 1. Samuel Kapitel 9 sind wir hängen geblieben und wir werden heute Morgen Kapitel 9, 10, 11, 12 und 13 machen. So der Herr lebt und die Zeit reicht. Zwei Sauls, die hatten aber Herzen, die anders waren. Saul, der König, wird von Gott am Ende verworfen. Obwohl er äußerlich der Schönste war im ganzen Land und auch der Größte hatte. Von seiner Gestalt her war er ein Kopf größer als alle anderen. Sah aus wie Per Mertesacker, der alte Hannoveraner. Ein hübscher junger Mann. Nach außen hin, das, was die Welt sich wünscht. Und wir hatten ja gesehen, vor 14 Tagen, dass das Volk Israel es unbedingt wollte. Sie wollte einen König haben wie alle anderen Völker. Ein Mann, der nach außen etwas darstellt. Und Samuel sagt, es wird euch viel kosten, da er nur Bossanzüge anzieht und er braucht vom besten Nachrasierwasser. Er wird viele teure Frauen haben. Er wird Schuhe von Gucci oder wie er heißt haben. Der alte Gucci, der alte Tutsi. Alles nur vom Edlen. Die Steuern werden steigen und steigen. Und er versucht, Samuel mit seiner Weisheit und mit der Hilfe des Heiligen Geistes, versucht das Volk zum Umkehr zu bringen, aber nichts zu machen. Wir wollen aber dennoch. Und Gott sagt, Samuel, sei ruhig. Sie werden kriegen das, was sie unbedingt haben wollen. Sie werden darunter leiden, aber ich werde sie nie verlassen. Ich werde bei ihnen bleiben und sie begleiten durch den dunklen Tal, in dem sie sich hineinbegeben wäre wegen ihrer Stolz, ihrer Eigensinnigkeit, ihrer Dickköpfigkeit. Komisch, die Sünde ist dickköpfig, oder? Ich wollte es immer, auch als ich gesehen habe, ich zerstöre meinen Körper, meine Seele. Das bisschen Hirn, was ich habe, geht drauf, aber ich musste das tun. Und ich wollte das vom ganzen Herzen, da gibt es gar nicht, da bin ich ganz nüchtern. Das, was ich getan habe, die Zerstörung in meinem Leben, wenn ich zurückschaue, war im Wissen, ich habe es gewollt, ich habe es gewusst getan. Immer wieder habe ich mich dafür entschieden und habe es durchgezogen. Bis dorthin, dass ich das Leben von den Menschen zerstört habe, die ich am liebsten hatte. Teufelskreis. Finster. Der Mensch ist uneinsichtig. Und in seiner Uneinsichtigkeit ist er zerstörerisch. Und das ist in mir, und ich will jetzt so frech, auch wenn du heute Morgen gehst, in diese Gemeinde gibt es sowieso keinen Platz. Heftig, wa? Ihr könnt nächste Woche Tomaten und Eier mitbringen. Da fühle ich mich erst recht wie ein Prophet. Ihr seid es auch, ich bin es und ihr seid. Wisst ihr warum? Wir sind Brüder, nicht nur in Christus, aber im Fleisch sind wir alle Brüder und wir sind alle gleich, du und ich. Sünde hat einen Charakter. Die Sünde hat ihre Wurzel in Satan und Satan ist eine Person, genauso gut wie Gott eine Person ist und Satan hat ein Wesen. Und entweder sind wir Kinder des Widersachers oder wir sind Kinder Gottes und werden entsprechend geprägt. Aber auch als Kinder Gottes, wenn wir aus dem Geist geboren sind, haben wir in uns diesen ständigen Kampf. Davon sprechen die größten Männer Gottes. Zu biblischen Zeiten im Alten Testament wie auch im Paulus. Es ist ein Streit, ein Kampf in meinen Gliedern. Paulus schreibt zu seinen Freunden in Rom und sagt, es ist eine ständige Auseinandersetzung. Das, was ich nicht tun will, das tue ich. Und das, was ich tun sollte, das meine ich. In mir ist die Hölle los. Und aus diesem Grund brauchen wir den Heiligen Geist. Und wir werden sehen, auch in Sauls Leben, obwohl er genau das darstellt, was die Welt will, ist Gott barmherzig und gnädig mit ihm. Außen schön und glatt, es ist alles in Ordnung. Er sieht gut aus. Er sieht viel besser aus als alle anderen und alle schauen auf zu ihm, weil er groß ist. Es ist ein schöner Mann. Und wir sind doch gern zusammen mit schönen Männern und Frauen, oder? Ich meine, auch im gesunden Sinn, oder? Ich lasse mich gerne sehen mit schönen Männern und schönen Frauen. Ja? Aber wer einer von unseren Geschwistern geht so ein bisschen auseinander, wie der Pastor, da lässt man sich gar nicht mehr mit ihm gerne sehen, oder? Man schämt sich. Er kommt, oh nee, Mann, seid ihr aber heilig. Mit Gottes Hilfe sind wir vielleicht nicht so, aber ich rede doch jetzt von unserer alten Natur. So sind wir, oder? Und sie wollten was gelten vor den Heiden. Wir wollen so sein wie die Heiden. Warum? Die Heiden nehmen uns nicht ernst mit unseren blöden Richtern und Propheten. Wir wollen einen König haben. Wir wollen uns hier an diese Stelle die Welt anpassen. Und so denkt die Kirche heute. Oh ja,
Die Kirche denkt heute so.
Und es gibt viele Theologen, sogenannte evangelikale Bibellehrer, die reisen und sagen, wir müssen so aussehen wie die Welt, sonst nimmt die Welt uns nicht an. Wo steht es überhaupt in der Bibel, dass die Welt uns annehmen soll? Jesus selbst hat gesagt, sie haben mich, euer Meister, gehasst. Sie werden euch, und das ist prophetisches Wort, sie werden euch auch hassen. Und wenn sie mich nicht hassen, manche, klar gibt es diejenigen, die lieben und schätzen und achten, weil sie suchend sind. Aber es gibt die Hassenden, die uns nicht ertragen können. Alleine unsere Anwesenheit ist eine Bedrohung für ihr Gewissen. Warum? Weil wir Salz und Licht sind. Wir sind wahre, oder sollten es zumindest sein, echte Christen. Wir lassen uns nicht unterm Schäfel stellen. Nein, wir wollen oben auf dem Berg stehen. Wir sollen gesehen werden von der Welt. Die Welt soll sehen in uns, dass es Hoffnung gibt. Und die Hoffnung, die die Welt in uns sieht, ist was? Christus. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus, Galater, ne? Oder? Wenn ich das richtig habe. Christus in uns ist die Hoffnung. Nicht wir, sondern Christus. Das Problem hat, wie gesagt, sogar die Kirche heute. Sie passt sich in allen Dingen der Welt an. Sie wollen ja kein Anstoß sein. Jesus sagt, ich bin Eckstein. Über mich werden sie alle stolpern. Matthäus spricht von Jesus und sagt, ne, wer auf Jesus nicht stolpert und fällt und gebrochen wird, hört mal, das ist Bibel, das ist heftig, er wird zermahlen. Ich lasse mich wieder zerbrechen. Als zermahlen werden. Warum müssen wir gebrochen werden? Weil wir, ich habe die Natur meines Alters. Er hat auch gemeint, er sei etwas. Ich habe auch als kleiner Junge gemeint, er sei etwas. Als kleiner Junge habe ich zu ihm hinaufgeschaut. Als kleiner Junge mit 2 oder 3. Mit 9 Jahren war ich genauso groß wie er. Da habe ich nicht mehr hinaufgeschaut zu ihm. Und mit 11 habe ich herabgeschaut. Das ging ruckzuck. Lange für mich war er alles. Bis Gott mir zeigen müsste, nee, nee, mein Junge. Ich bin der König. Papa ist nicht der König. Und hier haben sie. Und Samuel sagt ganz klar zum Volk, ihr wollt einen König haben? Ihr kriegt einen König. Aber denkt darüber nach. Und er wird es 3-mal erwähnen. In 5 oder in 4 Kapiteln sagt er das 3-mal. Ihr habt den König haben und ihr kriegt, aber vergiss nicht, ihr habt mich verworfen. Samuel, nicht nur dich, du bist verletzt. Samuel war verletzt. Er dachte, was ist denn hier los? Die wollen mich nicht mehr. Ich sage, Samuel, sei getrost. Mich wollen sie auch nicht. Und das ist doch, was Jesus gesagt, oder? Mich wollten sie nicht haben, euch auch nicht. Also bitteschön, es ist normal, dass Menschen und gerade das System in dieser Welt, nicht nur die Menschen, sondern das ganze System gegen uns ist. Es ist nicht für. Und Jesus geht so weit, er sagt, wer nicht für mich ist, ist mittendrin, oder? Wieder hier noch da, oder? Nee, gar nicht. Ist gegen mich. Es gibt da nichts dazwischen. Es gibt da keinen Puffer. Es gibt keine Grauzone. Und das Volk in diese Sache war nicht für. Und Samuel hält eine Predigt und sagt, Gott ist aber doch so gut zu euch gewesen. Schaut zurück. Er hat euch herausgeholt aus Ägypten. Mit ihm seid ihr durchs Rote Meer gegangen. Durch ihm seid ihr gespeist worden, 40 Jahre lang. Durch ihm seid ihr geheilt worden von den giftigen Bissen der Schlangen. Er ist doch euer Helfer. Braucht ihr ihn nicht mehr? Diesen Gott, der euch liebt, wollt ihr ihm jetzt verwerfen? Ist das nicht schrecklich? Das, was mich immer wieder zur Umkehr bringt, im Herzen, wenn ich Jesus innerlich in den Stich lasse, wenn ich ihm den Platz nicht gebe, den er eigentlich haben sollte in meinem Herz und in meinem Leben, denke ich, sehe ihn da hängen. Er hat alles für mich gegeben. Als ich noch sein Gegner war, gegen ihn, als ich ihn noch geschlagen und angespuckt habe, mit meiner Haltung, mit meinem Tun, hat er mich geliebt. Und ich denke, soll ich jetzt diesen Christus? Niemals. Wieder zurück. I'm going to lay all my pride down for the sake. Es hat einen Grund. Es ist etwas, was mich motiviert. Es ist eine Kraft in mir. Es ist für meinen König, lege ich das hin. Doch nicht für nichts. Es muss doch einen Grund haben. Um seine Liebe, Zuneigung und Unterstützung zu gewinnen, werfe ich mich im Staub. Es gibt da keinen anderen Weg. Und wer das erzählt, ist dummes Zeug. Es steht nicht in der Bibel. Nirgends. All das glatte Kram, was wir hören heutzutage, hat nichts mit der Bibel zu tun. Weck dich nicht auf. Gott braucht deine Hilfe nicht, Peter. Du fängst wieder an zu schwitzen. Also, Saul soll es sein. Und in Vers 2 von Kapitel 9 steht, der hatte einen Sohn, der Kisch, namens Saul. Der war ein junger, schöner Mann. Und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er. Habe ich übertrieben? Nein. Eines Hauptes länger als alles Volk. Es ist nicht nur Euphorie. Manchmal im Können, wir sehen Menschen und hängen uns da drin. Der kann mir helfen. Das ist ein netter Arzt. Der kann was. Der hat einen Namen. Hey, das geht ab in uns, oder? Dasselbe. Such dir deine Hilfe bei den Herrn, du wirst nie enttäuscht. Such das in Menschen, du wirst immer wieder enttäuscht werden. Immer wieder. Und Gott sagt das nicht, such das nicht in Menschen, in Vergänglichen, so such das in mir. Warum? Er will nicht, dass ihr enttäuscht werdet. Das ist der Grund. Nicht, dass er meinte, es sei etwas, der Weg, die Wahrheit, ich bin es. Das braucht Gott gar nicht. Der ist selbstlos. Er ist nicht ein Ich bin es. Er sagt uns nur, ich bin der Einzige, der euch helfen kann. Und das sagt jeder, der aus Drogen und Alkohol kommt. Es sind einige wahrscheinlich heute Morgen hier und dazu gehöre ich. Mir konnte keiner helfen außer Jesus. Und das Volk hat es nicht begriffen. Sie meinen, nein, wir wollen ein Professioneller haben. Es muss professionelle Hilfe zu sein. Ich sage euch warum. Weil mein Problem, ja, so groß ist. Es ist größer. Mein Problem ist das größte Problem. Wisst ihr, warum es das größte Problem ist? Weil es dein Problem ist. Meine Kinder sind immer die liebsten Kinder. Warum? Weil sie meine Kinder sind. Meine Gemeinde in Hannover ist die schönste Gemeinde, weil es meine Gemeinde ist. Wir denken doch alle so, oder? Es ist aber fleischliches Denken. Und das ist gar nicht gut. Also hier haben wir diesen Saul. Und guckt mal, Sie wollen einen König, einer, der nach was aussieht, der in der Welt gilt, der ihn diese Position gibt unter den Heiden und sucht den Besten aus. Ist doch fair, oder? Nun hat er jetzt, und der Saul soll nun gefunden werden. Samuel soll den Saul suchen und ihn finden. Und Saul ist auf Achse. Saul ist äußerlich schön und groß, aber anscheinend so dumm, dass er das nicht einmal weiß. Dann, was macht Saul? Er sucht Eseln. Er sucht die Esel seines Papas oder Eselinnen. Er ist mit einem Knecht unterwegs und er ist überall, lesen wir da in Kapitel 9, im Gebirge Ephraim und er geht dadurch das Gebiet von Schalisha in Vers 4, dann in Vers 4 finden wir ihn auch im Gebiet von Benjamin und die fanden da nichts. Er hat gesucht und gesucht und fand nichts. Er findet nicht einmal einen Esel und er soll Israel führen.
Hier lesen wir, als sie aber ins Gebiet von Zuf kamen, sprach Saul in Vers 5 zu den Knechten, der bei ihm war, komm, lass uns wieder heimgehen. Man hat eher Charakter, wa? Durchsetzungsvermögen. Jetzt sind wir einige Tage unterwegs da und da ist er nicht, wir gehen wieder nach Hause. Das ist ein Streiter Christi, wa? Heftiger Typ. Wisst ihr, wer sagt, sein Knecht sagt, hier, Saul. Lass uns, ich habe mal gehört, es gibt da geistliche Hilfe in der Gegend. Es gibt da einen Seher. Seher ist Prophet, ist dasselbe Wort. Man nannte sie damals Seher, ein Prophet. Und ich habe schon von ihm gehört. Saul hatte nichts von ihm gehört, da hat er nicht einmal an ihn gedacht. So geistlich ist der Saul, sein Knecht ist viel geistlicher. Und sagt, lasst uns doch mal hingehen, lasst ihn aufsuchen. Er sagt, ja, okay, Papa macht sich Sorgen, nicht nur um die Esel, sondern auch um seinen Sohn und seinen Knecht. Aber gut, wenn du sagst, komm ich mit. Das wird ein Führer Israels, dieser Typ. Dackelt sein Knecht hinterher. Mir geht das hier nicht, ich will lediglich ein bisschen seinen Charakter aus dem, was wir lesen, herausziehen. Dass wir sehen, was Saul für einer war. Weil ja, eigentlich müssen wir doch, wenn wir zum Priester gehen, beziehungsweise zum Prophet oder zum Seher, müssen wir eine Gabe haben, Geschenk, oder? Ich wurde so erzogen, meine Mutter hat immer gesagt, wenn du irgendwo hingehst, nimm immer Schokis mit. Immer und immer vom Besten. Es muss von Lind sein. Verschenk Leuten nicht irgendein Müll, was du selber nicht brauchst. Geh nicht zu Aldi, ne, sondern kauf dir eine Tafel Lind. Dann ist es wichtig, es ist ein Zeichen deiner Haltung. Und meine Mutter hat oft auch Dinge geschenkt bekommen und in großen Schüsseln. Wir waren eine große Familie, da gab es Salat. Und nachdem wir alle uns satt gegessen haben am Salat, wurde die Schüssel schön gewaschen und da drin war etwas Schönes, was sie gebacken hatte. Es ging nie leer zurück. Hey, ich bin da konservativ. Das ist gut. Das ist kein Gesetz, aber es ist ein Zeichen der Gesinnung des Herzens. Es gibt Menschen, die stolz sind, die können sich nicht schenken lassen. Das gibt's auch. Aber das ist hier nicht die Motivation, auch bei meiner Mutter nicht. Wer sie hingibt, wer gibt, der empfängt. Denn Gott liebte die Welt so, dass er, an diesem Wort wird es deutlich, gab. Das ist das Zentrum der Aussage. Er liebte so sehr, dass ich gab. An seine Hingabe und Selbstlosigkeit. Und so sollten wir sein untereinander, Geschwister. Ich habe mich so freut diese Woche. Es gibt eine Schwester, die Ermutigung braucht in unserer Mitte. Und ich habe so für sie gebetet. Wisst ihr? Und dann kommt ein Umschlag angeflogen, mit ganz viele Scheine drin. Ich wundere mich, dass es überhaupt noch fliegen konnte. Ne? Fett mit Scheine, als Segen für sie. Ich dachte, Wahnsinn, ne? Kein Absender, nichts. Ist das nicht schön? So sollte das doch immer. Wir sollten uns freuen im Geben. Wenn der Korb vorbeigeht, verstehst du? Es sollte nicht peinlich sein. Hey, und wenn du nichts hast, brauchst du gar nichts reinzutun. Aber wenn du es immer vorbeigehen lässt, ich habe meinen Zehnten schon überwiesen. Ja. Ich sollte lieber die Klappe halten. Am Text weitermachen. Wo waren wir? Hier, er hat nichts, er weiß, er will geben zum Prophet, er weiß. In ihm, er ist ja so, als kommt einer von den reichsten Familien. Die Familie war in ganz Israel bekannt. Die Familie Sauls. Die Familie Kisch. Samuel bestätigt das später in der Geschichte. Aber er war nicht bereit. Saul hat das nicht einmal geblickt und da war er nicht bereit. Wenn ich Probleme im Auto habe, ich bin unterwegs und Inka ist so einer. Sie hat immer, was du brauchst. In der Handtasche. Sie hat so eine Handtasche. Ist alles da drin, was du brauchst. Ich bin mit ihr nach Kroatien gefahren, mal im Winter. Auspuff ging kaputt. Wer war unterm Auto im Schnee? Stefan.
Inga!
Stefan hat nicht einmal Werkzeug, aber Inga hatte ihre Taschenmesser und an ihr Taschenmesser ist alles drin. Schraubenzieher, Zange, alles drin, so ein Taschenmesser. Ist immer bereit, okay? Bereit zu geben, die Großzügigkeit und aber auch bereit. Und Saul sagt, ich hab nichts, sogar das ganze Brot habe ich aufgefressen. Ich hab nicht einmal Brot für den Prophet. Ihr könnt das lesen, es ist ein Text da nicht ganz so grob formuliert, wie ich es tue. Es steht aber da drin. Aber der Knecht sagt, hey, ich habe ein Viertel Silberstück. Weißt du, er ist immer in der Situation, wo er geben kann. Und er hat immer etwas zu geben. Hat jemand dir gesagt, mal im Hauskreis, dein Hauskreisleiter gesagt, hier, liebe Schwester, lieber Bruder, heute Abend bin ich nicht da, kannst du schnell übernehmen. Ja klar. Warum? Ich habe immer was zum Geben. Kennst du solche Leute? Omis in der Kirche, als kleiner Junge, habe ich gern gegen die Omis. Wisst ihr warum? Die hatten immer Schokis. Immer, der ganze rauschte das neben in den ganzen Gottesdienst durch. Schokoladen gelutscht. Sie hatten immer was in der Handtasche. Sie haben wahrscheinlich, aber ähnliche Situation kennt ihr. Die Handtasche geht auf, ich wusste ganz genau, das kleine Junge. Jetzt fährt alles offenbar. Na, es war ein Schatz. Na, die Handtasche der Omi war ein Schatz. Voller süße Sachen. Ist dein Leben auch so? Ja, Sauls war nicht, aber des Knechtes war es schon. Sein Knecht war ein Beispiel für ihn. Lies das mal, steht alles da. Er kann nach oben, er weiß ganz genau, hey, Saul, er sagt es ihm nicht, er ist taktvoll. Er sagt nicht, Saul, jetzt müssen wir beten. Wir suchen diesen Esel oder diese Eselin oder diese Eselinnen schon Tage und finden. Und du denkst nicht einmal geistlich. Geht kein Licht auf, dass wir vielleicht Gottes Hilfe brauchen könnten. Oder? Nun sind sie. Und die gehen dann. Und die erleben, also die Geschichte ist ja lang, ne? Sie suchen und sie kommen da zum, es ist wahrscheinlich Rama in Gilead gewesen, da lebte nämlich Samuel. Und sie kommen in die Stadt hinein und ihnen kommen junge Frauen entgegen. Und sie fragen, hier der Seher, die wissen nicht einmal, dass er Samuel ist und Samuel heißt. Und sagt, ja, er kommt gleich. Ne? Und dann im Tor taucht Saul auf mit seinem Knecht und wer kommt ihnen entgegen? Samuel. Das blicken die natürlich nicht, dass es Samuel ist, aber Samuel kennt Saul. Samuel ist informiert bis ins Kleinste über Saul. Hi Saul, wie geht's? Ich bin schon inzwischen sehr bekannt, sogar der Prophet kennt mich. Können wir lesen. Vers 19. Samuel antwortete Saul, ich bin der Seher, geh von mir hinauf auf der Höhe, denn ihr sollt heute mit mir essen. Also Saul stellt sich jetzt nicht vor, das seht ihr in die Verse zuvor, sondern die Begegnung ist da und er sagt, Saul ist ein Prophet, er kann hineinsehen in, Samuel ist ein Prophet, habe ich das gesagt? Er kann hineinschauen in Sauls Leben. Er kennt seinen Namen. Er kennt ihn. Gott hat sich Samuel offenbart und Dinge über Saul gesagt, die Saul nicht einmal selber weiß. Hast du solche Begegnungen gehabt? Das ist schon ein Erlebnis. Ich habe sie gehabt. Wenn Leute mich lesen können, ist das ein deutsches Wort? Kann man das so sagen? They can read me. Und nicht nur außen, sondern innen. Sind reife Menschen. Und manchmal Christen, die wirklich wissen genau. Und ich rede einen Haufen Mist und der Typ ist ganz ruhig, sagt gar nichts. Er weiß, hier geht es um etwas ganz anderes. Alles, was
Peter versucht, es alles zuzudecken. Er will sich noch offenbaren. Er redet viel, versucht abzulenken, ne? Meine Aufmerksamkeit zu gewinnen, Mitleid zu erwecken. Nein, nein, aber der Prophet weiß ganz genau, wo das Problem ist und spricht hinein. Und der Prophet kennt Saul und spricht ihn an und sagt ihm, aha, Saul, du suchst doch, Saul hat gar nichts gesagt, du suchst doch deine Eselin, ne? Mach dir keine Sorgen, die sind schon gefunden werden. Der blickt voll lang, was seine Sorge ist, die Eseln. Und sagt, Sorge nicht, komm mit mir. Erst nimmt Samuel ihm die Sorge weg. Okay, hier haben wir Saul, sucht am falschen Ort, ist verwirrt, weiß nicht, wo es lang geht, wird geholfen von seinem Knecht. Jetzt begegnet ihm nicht nur sein Knecht in seiner Not, sondern Samuel selbst, der Prophet Gottes. Und er sagt ihm ganz genau, ich kenne dich, ich kenne dein Problem, ich kenne sogar die kleinste Sorge. Ich weiß um die Eselin deines Papas. Mach dir keine Sorgen, komm mit mir. Er nimmt ihm seine Sorgen ab, sodass er, so dass er minister to him, sodass er ihm dienen kann, erreichen kann in seine Not. Zum Wesentlichen kommen. Er nimmt ihm die Sorge der Eseln weg. Und das sind Geistesgaben. Wir haben uns gerade vorletzten Mittwoch mit Geistesgaben. Das ist sowas von schön und natürlich, Geistesgaben. Die Gabe der Erkenntnis, die Gabe der Weisheit. Manche Leute denken, man muss tuben und zucken und leuchten, rote Augen kriegen. Da hört's recht. Guckt euch die Geistesgaben in Jesus' Leben. Er geht zu der armen Frau. Eine arme Frau, das ist eine Hure. Oder nicht besser. 5 Männer hat sie, ne? Und derjenige, den sie jetzt hat, ist auch nicht ihr Mann. Heftig. Und sie erzählt gar nichts. Jesus erzählt ihr, wie viele Männer da sind. In ihre geheime Geschichte. In ihre Boom, und sitzt genau. Und die Frau, die weiß ich, du bist ein Prophet. Wie sollte das sein? Das ist die Gabe des Heiligen Geistes, die Gabe der Erkenntnis. Die Aposteln hatten das auch. Ananias und Saphira. Es ist Petrus. Ja, na, er geht hin, hier. Du Dieb, du hast Gott betrogen. Und erzählt ihnen ganz genau, was er gemacht hat. Und das stimmt so sehr genau, dass er umkippt und nicht wieder aufsteht. Ananias und Saphira. Das ist die Gabe der Erkenntnis. Die Gaben Gottes sind natürlich, wie wir sie hier sehen, bei Samuel. Ganz normal. Sie sind nicht außerirdische Zuckungen. Das gehört zum Alltag. Das ist nicht etwas, womit wir uns verherrlichen, sondern das ist Werkzeug. Hast du schon mal einen Tischler gesehen, der seinen Hammer anbetet? Oder ein Arzt, der sein Skalpell anbetet? Davon, Arzt, hilf mir, operiert mich und befreit mich von, sagen wir, Krebs einfach. Schneid alles raus, macht sauber, näht zu, 3 Monate bin ich fit, ist nichts mehr zu erkennen, wird gescannt und auf alle möglichen Weisen untersucht und ist nichts mehr da. Und ich gehe zum Arzt hin und sage, können Sie mir bitte Ihre Skalpelle zeigen? Ich möchte es anbeten. Nee, ich gehe zum Arzt und sage, ich danke. Herr Doktor, danke. Sie haben mir mit Ihrer Gabe, kann ich als Christ tun. Und ich habe es oft gemacht, und zwar vom ganzen Herzen. Denn Ärzte haben das Leben meiner Kinder in mehr als einem Fall das Leben gerettet. Und ich weiß, wisst ihr, aber wir dürfen den Werkzeug nie mit dem Meister verwechseln, oder? Gaben sind Werkzeug, Gnadenwerkzeuge. Wir vergessen das. Wir vergessen den Gabenträger, der Mensch, sein Charakter, sein Wesen, seine Demut, seine Großzügigkeit, seine Selbstlosigkeit.
und sehen nur die Gaben. Und meinen, die Gaben sind so wichtig. Nee, der Gabenträger ist genauso wichtig, noch wichtiger als die Gaben selbst. Dann viele Gabenträger sind so stolz wie Saul. Wir werden es sehen, hoffentlich heute noch. Er benutzt das, was er hat und missbraucht es, um sich selbst zu erhöhen, sogar über seinen eigenen Sohn. Das müsstet ihr auch mal reintun. Aber diesen Saul ist Gott dennoch liebevoll, geduldig und reinigt sein Herz, gibt ihm ein neues Herz und rüstet ihn aus für seinen Dienst. Gott ist nicht parteiisch. Gott sagt nicht, du bist böse. Du hast eine falsche Gesinnung. Ich will mit dir nichts zu haben. Nein. Gott werden wir niemals irgendwas vorwerfen können. Völlig unmöglich. Also er begegnet hier, der Prophet kommt und begegnet Saul, nehmt ihn seine Sorge weg. So ist Jesus. Wenn du ihn dienen willst, nehmt er dir deine Sorgen weg. Hauptsache, du willst ihn dienen. Die Geschichte geht nun weiter und die gehen gemeinsam essen oben auf der Höhe im großen Saal mit 30 Gästen. Und Samuel hat schon vorher den Koch gesagt, da kommt so ein junger Mann, Saul, der soll König werden, König von Israel, heb du ihm das Beste auf. Und das ist, glaube ich, Brust und Schwanz. Weiß nicht, ich habe meine Vorurteile gegenüber Schwanz eigentlich weg. Habt ihr schon mal Ochsenschwanz gegessen? Nicht Suppe, aber Ochsenschwanz. Es ist wie Rind. Es hat viele Strähnen, aber es ist so würzig und geschmackvoll. Schmeckt echt gut. Also Saul bekam das Beste. Und er hat mit Samuel und seine 30 Freunde, das ist jetzt bis Ende Kapitel 9, sich satt gegessen, legt sich hin, oben drauf auf dem Dach, schläft die ganze Nacht. Und Samuel kommt morgens und macht ihm was her. Hey, Saul, steh auf, ich will mit dir jetzt von der Höhe hinuntergehen, zurück im Alltag, zurück zu deinem Dienst. Jetzt hast du eine Zeit, hast du aufgetankt, Gott ist dir begegnet, hat dir deine Probleme abgenommen. Jetzt geht es nach Israel. Jetzt komm mit mir und sag, lass deinen Knecht mal vorausgehen, nicht hinterher. Ist wichtig, diese Dinge. Bruder, kannst du mal da aufräumen? Ich habe keine Zeit. Weißt du, ich habe wichtige Dinge zu tun. Ich diene den Herrn. Kannst du mal bitte fegen? Nein, voraus. Nicht beleidigen, nicht verletzen. Er wollte allein sein mit Saul. Und hier kommt es wieder, die Salbung. Es geschieht nichts Anormales. Außer natürlich schon, aber nicht anormal. Ich bin unterwegs. Und Samuel hat so ein Fläschchen mit Öl und nimmt das. Jetzt habe ich dich gesalbt, Saul. Zum König. Nehmt ihn im Arm und küsst ihn. Ist das nicht völlig normal und schön und menschlich? Und das macht der Samuel. Und dann, um ihn zu stärken für die Zukunft, sagt er, geh jetzt. Geh jetzt und Gott wird dies und dies in dein Leben tun in den kommenden Tagen. Gib ihnen ein prophetisches Wort. Du wirst zwei Männer begegnen, die werden drei Ziegen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich stehe zur Korrektur, das ist Anfang von Kapitel 10. Und drei Brote und, kannst du dich erinnern, du hattest kein Brot. Du hattest alles schon aufgegessen. Du hattest kein Brot für mich. Ich schenke dir über jemanden das drei Brote. Und es kommt dann auch. Er begegnet diese Männer und wird beschenkt. Und später sagt er, ja, da werden Propheten dir entgegenkommen. Und sie werden in der Anbetung sein und Gott loben in Zungen. Und der Geist Gottes wird über dir kommen. Hier haben wir, und du wirst ein neues Herz bekommen. Hier haben wir einen Mann, dessen Gesinnung nicht stimmt, der materiell, oberflächlich und selbstsüchtig ist. Weißt du, wenn Gott ihn jetzt abgeschoben hätte, abgelehnt hätte, stehen gelassen hätte, hätte Saul eines Tages zu Gott sagen, du bist nicht fair gewesen mit mir. Und wir sagen das so oft, ich sage dir, Gott ist mehr als fair mit dir gewesen. Genauso wie mit Saul. Auch wo dein Herz nicht richtig war, ist Gott zu dir gut gewesen, geduldig und barmherzig. Und so ist er auch mit Saul. Und wir lesen davon in Vers 9. Und als Saul, also da, zuerst das Brot geschenkt und dann das Ganze mit Ausgießung des Geistes, das ist wie eine Bekehrung. Also wenn du das genau liest, dazu haben wir die Zeit nicht. Das sind die Verse 3 bis 8 und auch 9. Ich lese jetzt hier weiter um 9. Und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Er kriegt eine Chance. Seine Gesinnung stimmt nicht, aber Gott gibt ihm eine Grundlage, anders zu werden. Und so ist es oft. Es kommen Leute in eine Gemeinde, ich will mich bekehren, die bekehren sich. Oft ist es, geht es sehr schnell, denn alles voller Gefühl und ja, mein Leben soll den Herrn, die stehen auf und geben Zeugnis und wollen, na, Erweckung kommt durch sie in ganz Deutschland, so sind sie drauf. Und du guckst du 3 Tage später, sie sind nicht mehr da. Die verkaufen Versicherung. Und es läuft genau auf dieselbe Ebene. Gott segnet aber dennoch. Gott ist fair. Und Saul wird das, was er von Gott bekommt, missbrauchen auf hässliche Weise. Gott gibt ihn aber. Gott ist mehr als fair. Er reinigt sein Herz und gießt seinen Heiligen Geist über ihn. Und als sie nach Gibea kamen, siehe, da kam ihm eine Prophetenschar entgegen und der Geist Gottes geriet über ihn, dass er mit ihnen in Verzückung geriet. Von Samuel wird gesagt, bereits schon ganz am Anfang, in Kapitel 3 und Vers 19, dass nicht einmal ein Wort, das er gesprochen hätte, siehe, der Herr spricht, das hat er nicht gesagt, wie viele es tun, siehe, der Herr spricht und es tritt gar nicht ein. Samuel sagte das ganz natürlich und alles, was Samuel sagte, trat ein. Es fiel nicht ein Wort zur Erde. Das, was er hier, Saul, sagt, stimmt ganz genau und es trifft ein. Und Saul erlebt das. Samuel ist ein zuverlässiger Mann Gottes. Gott ist zuverlässig und er spricht durch einen zuverlässigen Prophet. Und das ist so wichtig, damit wir sehen, dass Saul später mit seiner Entschuldigung nur Mist erzählt hat. Versucht, seine Sünden zuzudecken, statt umzukehren. Und die Geschichte geht weiter. Und Saul wird in Verse 17, 18, 19 hier, weiter die kommenden Verse, die Verse danach auch, als König öffentlich eingesetzt. Einmal ganz persönlich durch den Propheten und später in der Öffentlichkeit. Vor ganz Israel, dass ganz Israel das sehen kann. Wisst ihr, wenn Gott seine Hand auf dein Leben hat, und das will er auch, dann tut er das ganz persönlich, ganz ruhig. Und es kommt der Tag, wenn er dich nimmt und das bestätigt öffentlich. Du musst das nicht tun, das tut Gott. Die Geschwister sehen das. Mann, die Schwester hat Autorität. Sie ist weise. Der Geist Gottes spricht mit. Sie hat nicht groß erzählt, ich bin dies oder ich bin Prophetin oder irgendwas. Nein, ich sehe das im Alltag, es kommt ganz natürlich, das ist ein demütiges Gefäß. Also Saul wird hier in diesen Versen, in der zweiten Hälfte von Kapitel 10, eingesetzt vom ganzen Volk. Aber was tut Samuel auch noch? Er spricht ja zum Volk und sagt, hier ist euer König. Ihr wollt ihn haben, hier ist er. Aber er erinnert und er tut es insgesamt 4-mal. Für diejenigen, die Notizen machen, Kapitel 8, Vers 6, 7 und 8, Kapitel 10, Vers 19, Kapitel 12, 12 und Kapitel 12, 17, sagt er Folgendes. Ich habe Israel aus Ägypten geführt, der Herr, deren Gott, deren eigentlicher König, und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängen. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen. In diese Entscheidung, den König zwischen mir und euch zu stellen, den König, die Position in euren Vertrauen, euren Herzenshaltung. Ihr wollt zum König ausschauen und nicht zu mir. Und Gott erinnert dem Volk in alle Gnade. Die Geschichte geht weiter. Und Saul wird dann gesucht. Denn er soll jetzt, nachdem Gott dem Volk gewarnt hat, ihr geht hier auf dem falschen Weg, aber ich gehe mit euch. Wie Papa, oder wir machen das auch so mit unseren Kindern. Geh jetzt nicht, es ist zu spät. Es ist zu spät, du solltest nicht, ich habe es dir schon 100 Mal gesagt, du bist noch zu jung. Du solltest bis 12 Uhr wieder zu Hause sein. Die machen es 100 Mal, hören nicht, aber dein Herz geht mit, oder? Ins Cellphone klingelt, pow, bin ich im Auto, ab. Und hol meine Kinder ab. Ich sage nicht hiermit, dass meine Kinder 100 Mal ungehorsam gewesen sind. Nee, überhaupt nicht. Eigentlich sind sie süß und lieb und öfters gehorsam. Nicht immer, aber immer öfters. Auf jeden Fall wird das Volk hier gewarnt und dann wird er eingesetzt oder soll er werden. Und er ist nicht zu finden. Der hat sich verkrochen. Der hat sich versteckt. Vers 22, da fragten sie abermals dem Herrn, ist denn der Mann überhaupt hergekommen, dieser Saul? Der Herr antwortete, siehe, er hat sich bei den Tross versteckt. Saul versteckt sie. Wir dürfen Sauls Verstecken nicht hier als Demut. Darf ich das sagen? Ich bin immer hart. Es ist eher Feigheit. Er zeigt keinen Charakter. Gott hat ein neues Herz gegeben. Gott hat seinen Geist auf ihm ausgegossen. Aber dennoch versteckt er sich. Kennt ihr das in Auseinandersetzung? Oh, und hier zum Ende, da gibt es einen schönen Vers, Vers 26, können wir nachher lesen. Aber er versteckt sich. Kennt ihr das als eine Freundin? Sagst ganz klar deine Meinung und weißt, meine Freundin hat, sie ist auch gläubig, sie glaubt es auch, aber sie versteckt sich. Sie glaubt aber, bekennt nicht. Wer glaubt und? Bekennt. Bekenn dich zu deinem Glauben, dann erlebst du was mit Jesus. Du erlebst zwar was mit deinen Freunden im negativen Sinn, aber du erlebst, dass Gott zu dir steht und er viel größer ist als alle Anmachen dieser Welt. Aber wenn du dich nicht stellst, kannst du es nicht erleben. Deswegen ist unser Glaube so schwach auf, weil wir uns nicht stellen. Und wenn ich gebe euch Worte, sagt Jesus selbst, wenn ihr euch stellt, dann macht euch keine Sorgen, ich gebe euch Weisheit. Es wird aber nicht kommen, wenn du dich nicht stellst. Und hier stellt er sich nicht, er versteckt sich. Falsche Demut, kennt ihr das? So, es sind immer nicht die Stolzen unbedingt, die groß und viel reden und erzählen. Manche sind diejenigen, die schweigen, die gucken, die hören, ist der blöd. Ich weiß aber viel mehr, sag aber nichts. Ist nicht selten. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Eigentlich müssen sie jetzt schon kapieren, was sollen wir für als König mit diesem Häufchen Elend, da dieser Hund, der sich in der Ecke da verkriecht. Müssen sie jetzt schon sehen, oder? Herr, wir tun Buße, wir wollen das nicht. Du bleibst unser König. Müssen sie jetzt schon sagen, oder? Ich lese ja nur den Text. Und als er unter das Volk trat, war er eines Hauptes länger als alles. Hier geht es wieder um sein Äußeres. Okay. Länger als alles Volk. Und Samuel sprach zu allem Volk, da seht ihr, wenn der Herr erwählt hat, ihm ist keiner gleich im ganzen Volk. Nicht, dass es Gottes Meinung ist, Gott bestätigt das, was sie wollen. Ihr wollt das Schönste? Ich gebe euch jetzt das Schönste. Da jauchzte das ganze Volk und sprach, God save the Queen. Samuel aber tat dem Volk das Recht des Königstums kund und schrieb in einem Buch, also all die Ordnungen, okay, in der Beziehung zwischen König und Volk, im Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk
einen jeden in sein Haus. Guck mal,
Saul ist gesegnet. Saul ist ein Wurm, aber dennoch will Gott was aus ihm machen und will sein Volk, auch wenn sein Herz nicht richtig ist, will Gott dennoch sein Volk erreichen durch Saul. Und was tut Gott noch darüber hinaus? Und ich sage euch, das ist wertvoll und das erlebe ich. Das habe ich hier in der Gemeinde, das, was hier steht. Auch Saul ging heim nach Gibea und mit ihm gingen die vom Herrn, denen Gott das Herz gerührt hatte. Er geht nicht alleine. Er hat Freunde, Frauen und Männer um ihn herum, die ihn ermutigen, unterstützen, indem er, die ihn nicht ein Bein stellen. Nein, auch da wird Saul keine Ausrede haben. Ja, die haben mir Quatsch erzählt, falschen Rat, die haben mich nicht ermutigt, sie haben Probleme mit mir, da ist Neid da. Nein, da steht eine ganze Clique Menschen, Männer um ihn herum. Aber das gibt immer das andere. Okay, was Gutes ist, gibt es immer viel Übel. Wo es arme Menschen gibt, gibt es auch ganz, ganz viele Reiche, die diese Armen ausnutzen. Es gibt immer beides. Aber einige ruchlose Leute sprachen, was soll der uns helfen? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber er tat, als hörte er es nicht. Das ist schon mal gut, ne? Da ist auch etwas Gutes in Saul. Es ist nicht alles immer schlecht. Das aus diesem Grund sagt Jesus, prüfet alles und nehmt das Gute. Immer. Auch heute Morgen. Prüft. Unsere Teenies haben es gemacht, gestern Abend, haben geprüft und haben entdeckt, dass auch ein paar Sachen da nicht richtig waren, dass sie gehört haben. Wir müssen es tun. Es muss alles geläutert werden. Wir können uns nicht einfach alle Dünnsches hier reintun und Halleluja singen. Wir gehen vor die Hunde. Nur die Sahne für Gottes Kinder. Die reine, saubere, süße Milch Gottes. Das ist für uns. Jetzt ist er gesalbt, jetzt ist er da, persönlich, eingeführt vom Volk. Und es wird auch wieder geschehen, er wird immer wieder bestätigt werden in seinen Dienst von Gott. Aber jetzt kommt ein Problem auf. Das gibt ein Volk, und Jabesh, das sind, gehören da zum Volk Israel. Und dann gibt es einen Nahasch, der ist gekommen und bedroht sie. Sagt, ich mache euch fertig. Das ist ein kleines Volk, ne? Ich habe euch im Griff, ne? Und ihr sollt euch meine Person unterwerfen. Und es steht, sonst komme ich und schließe ich einen Bund mit euch und reiße euch ein Auge aus. Alle Männer. Heftig, oder? Und da sprachen zu ihm die Ältesten von Jabesh, gib uns 7 Tage Zeit zu nachdenken. Ich bräuchte da keine 7 Tage zu nachdenken. Den würde ich jagen. Das finde ich witzig. Unterwerfe dich, sonst reiße ich dir, als Bunni und als Bund reiße ich dir ein Auge auf, damit du es nicht vergisst, dass du mir untertan bist. Darüber muss ich doch gar nicht nachdenken, oder Alex? Das lassen wir uns nicht gefallen. Auf jeden Fall, das Volk scheint irgendwie, ne, ziemlich niedergeschlagen zu sein, wie es oft ist. Ne? Jetzt brauchen sie den Saul. Und der Saul hört das, weil er hört, dass das Volk weint. Das steht alles da in die Verse, die jetzt folgen. 5, 6. Und der Geist Gottes steht im Vers 6, da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte. Hier ist es nicht Saul, bitte täuscht euch nicht, hier ist es der Geist Gottes, der über Saul kommt, der ihn stark macht. Und er ist gerade da auf dem Feld, ne? Mit seinen Ochsen und denkt, was? Das wollen sie mit meinen Brüdern tun? Nahasch? Den reiße ich den Nahasch auf. Ich sollte das nicht tun. Ich tue hier mit Buße. Der Geist Gottes kommt und er nimmt diese Tiere, mit denen er dem Acker, dem Feld pflügt, schneidet die in Stücke und verteilt sie und sagt, hier,
Das mache ich mit dir nach. Oder eigentlich nicht. Das, was er sagt, ist, das wird mit euch geschehen, wenn ihr noch nicht in die Pötte kommt. So rum ist das. Wenn ihr als Israeliten nicht in die Pötte kommt, tue ich das mit euren eigenen Tieren. Das ist weise, das ist auch wieder was Gutes. Er gibt das ganze Volk in Tritt im Arsch. Die brauchen das. Die müssen, ja, im geistlichen Sinn angeheizt werden, sich zu wehren. Wehrt euch. Verstehst du, ich kann diese Theologie oder dieses Denken nicht ab. Weißt du, wenn ein irgendwo, da ja, damals waren es ja Russen, heute sind Russen unsere Brüder, ne? Aber stell mal vor, es kommt ein Russe an, so mit einem Gewehr, klopft bei mir an der Tür, beziehungsweise tritt sie nieder und sagt, ich bin gekommen, um deine Wohnung, deine Frau und Kinder zu übernehmen und ich nehme sie für mich. Gib deine Frau her. Dann sollte ich sie begegnen dann mit einer schönen roten Blume und sagen, ich liebe dich, Bruder. Das Denken ist nicht geistlich, das Denken ist unmännlich und ungöttlich. Wir müssen uns wehren. Und das ist eine Botschaft, die wir unbedingt tief, nicht mit Gewalt, wehren mit den Waffen, die Gott uns gegeben hat. Gebet, Liebe, die andere Wange zeigen. Aber wir müssen uns wehren, wir dürfen es nicht zulassen, dass einfach Menschen, wer weiß woher, kommen mit ihren Gedanken und Religion und die Hellen klatschen und sagen mit der Bischofin, wir sind sowieso alles eins, alle Wege führen nach Rom, Halleluja. Das ist nicht der Wille Gottes. Saul will, dass das Volk sich wehrt und hier sehen wir etwas. Warum? Weil der Geist Gottes über ihn gekommen ist. Und das geschieht und sie siegen. Und guck mal, dann in Kapitel 12, wir haben nur noch 5 oder 10 Minuten, legt der Samuel in Kapitel 12, legt er sein Amt nieder. Und bei der Niederlegung seines Amtes als frommer Mensch öffnet er sich seinen Brüdern und Schwestern und sagt, hier stehe ich. Und das ist so wichtig. Versteht ihr, manche Leute holen sich Autorität durch dem, dass sie sagen, ich bin untastbar. Und ich habe es nicht nötig, euch irgendwas zu erklären, denn der Herr hat es mir gezeigt. Ich bin ein gesalbter Mensch, das hätte auch Samuel sagen können. Saul nicht unbedingt in sein Verhalten. Das, was ich sage, ist immer richtig. Ich habe es nicht nötig, euch irgendwo Plimperkram zu erzählen. Hier stehe ich. Ich stelle mich. Dem Volk, mein Leben ist durchsichtig, schaut hinein. Nun tret gegen mich auf vor dem Herrn und seine Gesalbten. Wessen Rind oder Esel habe ich genommen? Seine Söhne haben es genommen, das haben wir gelesen, oder? Sie waren nicht so wie er. Wessen Esel habe ich genommen? Gewalt oder Unrecht getan? Aus wessen Hand habe ich Geschenk angenommen? Um mir damit die Augen blenden zu lassen. Ich habe mich nie erpressen lassen. Ich stand immer da, wieder zurück fürs Recht. Und da musst du ein würziges Leben, das ein Licht ist. Da musst du schon bereit sein, deinen Mund aufzutun und zu bekennen. Wenn es so ist, dann will ich es euch zurückgeben. Sie sprachen, du hast uns weder Gewalt noch Unrecht getan und von niemand etwas genommen. Er sprach zu ihnen, der Herr ist euch gegenüber Zeuge. Ist das nicht fein? Hier ist ein Mann, der hat vom Kind auf gedient. Er kam mit 2,5, 3 Jahren im Tempel. Sein Leben lang. Und kann sagen, das kann ich nicht sagen. Hab euch nie benutzt. Hab keine bevorteilt. Ich habe nie etwas genommen, um Manipulation zuzulassen. Ich habe euch nie benutzt. Ich bin immer für euch da gewesen. Das ist heftig. So ein Zeugnis. Es geht weiter und er legt sein Amt offiziell wieder. Er wird Saul noch begleiten und er wird noch arbeiten über viele Jahre noch in Israel, aber offiziell legt er jetzt sein Amt nieder. Und warnt sie, hatte gewarnt sie, Kapitel 12, Vers 12 hatte ich gesagt, da sagt er noch, ihr wolltet nicht, ihr wolltet den König, erinnert euch dran. Das heißt, er hat den Mut, ja, die das, den Mut, er hat den Mut, ihn immer wieder zu sagen, vergisst nicht eure Übertretungen. Und in Vers 16, so tretet nun herzu und seht, was der Herr Großes vor euer Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will aber den Herrn anrufen, dass er soll donnern und regnen lassen. Also Ernte ist die Sonne da, da regnet es nicht mehr, das ist Getreide schon so weit, dass man es ernten kann. Und sagt, ich will es regnen und donnern lassen, damit ihr inne werdet und seht, dass ihr getan habt, was dem Herrn missfiel. Was? Ein König erwählt, wie er bereits in 12,12 gesagt hat. Was den Herrn missfiel, als ihr euch einen König erbeten habt. Und als Samuel den Herrn anrief, ließ der Herr donnern und regnen am denselben Tage. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel gar sehr und sprach zu Samuel, bitte für deinen Knechten, den Herrn, dein Gott, dass wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten haben. Verstehen wir da, was das Volk eigentlich betet? Ist ja nicht hier, wir wollen Buße tun, wir revidieren das alles, wir möchten jetzt keinen König, jetzt haben wir die Kraft und Gewalt Gottes erlebt. Bete, so dass es aufhört. Ne, da fährt Hagel vom Himmel, da wird alles platt gemacht, die ganze Ernte, ihre Köpfe, wer draußen gewesen ist, wenn solche Golfbälle fallen, dann, ihr wisst, Menschen können damit sogar getötet werden. Dennoch kehren sie nicht um. Sie wollen ihr König und wir sollen da nicht loslassen. Und sie sagen, bitte, dass es aufhört. Nicht, wir kommen und tun Buße, wir kehren um aus unserer Eigensinnigkeit und Stolz, aus unserer Rebellion. Nein, bete, dass es aufhört, dass wir nicht draufgehen. Das ist ein Gebet, wo Gott Mittel zum Zweck ist. Und das ist der Gott, der eigentlich sehr häufig gepredigt wird in der evangelischen Szene heute. Der Gott, der deine Probleme löst, das ist schwach. Das ist nicht einmal halbes Evangelium. Gott ist nicht gekommen, um deine Probleme zu lösen. Gott ist gekommen, um dich zu erlösen. Und durch die Erlösung von Sünde, Schuld, Stolz und Selbstgerechtigkeit und Rebellion wird er dich segnen und dir wird es gut gehen. Aber Zentrum ist, kehr um. Und das Volk will nicht umkehren. Sie wollen nur befreit werden von ihren Problemen. Das kennen wir nicht, ne? Nimm die Probleme weg. Ist so schwer, Herr. Ich will nicht umkehren. Ich sage nicht, zeig mir meine Sünde. Woran liegt es, Herr, dass ich jetzt so leide? Zeig mir, wenn ich irgendwo, das ist, so hat David gebetet, wenn ich dir irgendwo schuldig geworden bin, wenn meine Haltung dir gegenüber falsch ist. Nee, wir wollen das Problem gelöst. Offenbarung unserer eigenen Unzulänglichkeit und Verfehlung, das wollen wir nicht zulassen. Gott ist aber noch mit dem Volk und damit höre ich jetzt auf. Einige gehen schon. Gott segne dich. Samuel aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Ihr habt zwar all das Unrecht getan, ihr habt zwar euch total daneben verhalten, aber doch weicht nicht von den Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, denn sie nützen nicht und können nicht erretten, weil sie nichtig sind. Der Herr verstößt sein Volk nicht um seinen großes Namens willen. Ich verstoß euch nicht. Ihr habt das erwählt, ihr habt mich in Anführungsstriche gezwungen und wollt als wie besessen folgt ihr diese Vorstellung, diese Art zu leben und leben zu wollen nach. Ich werde euch aber nicht verlassen. Ich gehe mit euch in eure Dickköpfigkeit.
Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Ihr seid verstehst du, ich in meiner Rebellion, wenn ich mich wehre und so eklig drauf hin, dass die ganze Gemeinde das sieht und es ist oft zu Hause. Ich trage dann solche Spannung. Ich denke, meine Frau sieht das, dass ich nicht gut drauf bin, um nicht jetzt ein anderes Wort zu gebrauchen. Und ich merke, sie spürt das. Aber mich zu öffnen und zu sagen, das ist total daneben, Schatz, ich habe ein Problem innen drin und lass uns doch mal reden. Nein, ich versuche es zuzudecken. Was hast du? Ach, nein, Schatz, vergiss es. Ist alles okay. Du Lügner, Peter, du Lügner, du Heuchler. Dennoch ist aber meine Frau so lieb und geduldig und wartet. Sag, wie ist eine Tasse Tee? Soll ich eine Tasse Tee runterbringen? Und komm runter mit einer schönen Tasse Tee und Zucker und Zitrone, wie ich so gerne mag. Und irgendwo wird mein Herz weich durch ihre Barmherzigkeit und Geduld und ihre Güte, da wo ich nicht gut drauf bin. Und sagt, weißt du, Schatz, ich liebe dich. Weißt du, was ich gehabt habe? Das und das war das. Und ist alles weg. Und deswegen bleibt Gott hier dran an sein Volk. Aus diesem Grund, er bringt die durch seine Güte. Und Gnade bringt uns umkehren. Viele verstehen das falsch. Sie verkündigen das Gesetz und meinen, dass dem durch sich läuft, ihr seid verfluchte Sünde, schmeißt eure Fernseher aus den Fenstern, hört auf dies und das zu tun und dann. Nee. Falsch. Gott ist dennoch gut und liebevoll zu uns und durch seine Güte, nicht durch das Gesetz. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht die frohe Botschaft. Das ist das Gesetz. Die Leute wissen, dass sie Sünde sind oder wissen die das nicht? Erzählen mir keinen Quatsch. Jeder weiß das. Wenn er nur falsch irgendwo hinguckt oder sich was einsteckt. Oder zornig wird, der weiß sofort, da ist ein Sensor drin. Du brauchst ihm das gar nicht zu sagen. Wenn du denn aber noch gut bist, kennst du das mit deinen Nachbarn? Dann sage ich, ich bin gern mit euch. Wir haben einen Nachbarn, der kommt so gern rüber, weil wir so eine dufte Familie sind. Ihr versteht mich schon. Es sei aber auch ferne von mir, mich an den Herrn dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten. Und das ist, damit will ich heute Schluss. Wir wollen diese Woche wieder mal in der Gemeinde anfangen zu beten. Ihr habt alle so einen Segel. Wenn du Zeit hast, 8 bis 9. Wenn du keine Zeit hast, bei der Arbeit, weißt du, wenn du da irgendwo an einem Fließband stehst und irgendwas einschraubst oder irgendwo in der Schule bist oder zu Hause an der Spüle oder am Fahren, bist vielleicht Fahrschullehrer oder so, dann denk dran, bete mit uns. Bete mit uns. Wir wollen wieder anfangen zu beten für die Anliegen, die wir haben als Gemeinde. Er sagt, ich werde für euch beten. Er wird zwar nicht beten, wie vorhin in dem Vers, wie sie es bitten. Samuel wird sich zurückziehen und für sie beten. Auf rechte Weise. Für euch zu beten und euch zu lehren, den guten und richtigen Weg. Ihr seid auf dem falschen. Ich mache es mit Gott, ich segne Saul, aber ich bleib euer Freund und da habe ich Probleme mit Rebellen. Hast du Probleme mit Rebellen? Oh, die provozieren mich in meiner Rebellion. Ist komisch. Ich würde denen lieber einen, viel lieber. Das ist meine Natur, so bin ich. Samuel ist aber nicht so. Ich werde dich nie im Stich lassen, du Rebell, ich werde für dich beten. Ist das nicht schön? Nur fürchtet den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen, denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Vergisst nicht, wo ihr herkommt. Ihr seid zwar nicht da, wo ihr sein solltet, aber vergisst nicht. Werdet ihr aber Unrecht tun, so werdet ihr an euer König verloren sein. Und 13 haben wir nicht geschafft, aber nächste Woche. Kommt bitte alle wegen Kapitel 13. Wir wollen noch singen, ich möchte aber ganz kurz mit euch beten. Jesus, das sind 3 Kapitel und sind so voller Informationen, voller deine Worte, deine Wegweisungen, deine Richtlinien, deine Ordnung. Und deine Ordnung ist so schön. Und wir sind oft so dumm wie Schafe.
blöken und laufen gegen eine Wand. Denken nur ans Essen und haben unser Kopf immer da unten in die Erde drin. Schenk, dass wir so sind wie der Knecht. Jesus, dass wir unsere Augen aufheben über die Berge zu dir. Du bringst Hoffnung, du bist unser König und wir beten dich an, jetzt. Und danken dir, dass wir so einen König haben. Nicht wie Saul, nein, ein König wie Jesus. Ein guter Hirte. Du bist ein Freund, wie Samuel es war für sein Volk. Und hilf du mir und meinen Brüdern und Schwestern, dass wir ebenso sind mit denjenigen, die widerspenstig und rebellisch sind. Hilf du uns, Herr. Wir bitten es in deinem Namen und dir zu Ehren.